Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Wir wollen reden über interessante Kulturbauten im Ruhrgebiet. Museen, Theater und Opernhäuser, die zwischen 1950 und 2020 entstanden sind. Gebäude, die spiegeln, wie sich nach dem Krieg neue Stadtgesellschaften entwickelt haben. Das Essener Folkwang-Museum hat dazu im Herbst eine Ausstellung konzipiert. Wegen des Lockdowns ist sie geschlossen. Aber es gibt einen sehr interessanten Katalog dazu. Und in den wollen wir uns ein bisschen vertiefen mit einem der Herausgeber, Wolfgang Sonne. Er ist Professor für Geschichte und Theorie der Architektur an der TU Dortmund und wissenschaftlicher Leiter des Baukunstarchivs NRW. Guten Abend, Herr Sonne.
Guten Abend, Frau Bürger.
Und so etwas steht in Gelsenkirchen. Der Buchtitel, der ist ja zweideutig. Kann bedeuten, schaut mal her, was hier Tolles entstanden ist. Das hättet ihr wohl nicht gedacht. Kann aber auch meinen, oh Gott, sowas steht also in Gelsenkirchen. Wie ist es gemeint, Herr Sonne?
Es ist natürlich auch heute noch eine Provokation, eine kleine Überraschung. Und was weiß ich, unser Baukunstarchiv steht in Dortmund. Da darf man natürlich nicht Gelsenkirchen auf den Titel schreiben. Und das Folkwang-Museum in Essen, die haben sich auch gewundert. Es war damals die Überraschung, dass eben sowas Bedeutendes, sowas Aufregendes, nämlich das Musiktheater im Revier in Gelsenkirchen steht. Und prompt hat heute auch eine Zeitung getitelt, und sowas steht im Ruhrgebiet. Man wundert sich immer noch, dass es hier tolle Kulturbauten gibt, aber die gibt es eben.
Rufen Sie uns noch ein paar in Erinnerung. Welche Gebäude haben eine besondere Strahlkraft?
Also in Essen ganz bestimmt das Aalto-Theater, einer der ganz großen Altmeister der modernen Architektur, hat ja in den 50er Jahren schon einen Entwurf gemacht, der dann in den 80er Jahren von Harald Dahlmann verwirklicht wurde. Dann gibt es wunderbare neue Museen, zum Beispiel das Museum Quadrat von Albers. Und dann ist aber sehr typisch auch für das Ruhrgebiet, dass Bauten umgebaut wurden. Also in Dortmund zum Beispiel das U, das kennt jetzt jeder, ein Brauereihochhaus, ein Kühlturm ehemals. Und das ist jetzt das Kulturleuchtzeichen der Stadt geworden.
Warum waren die Kulturbauten, wenn wir zurückblicken, gerade in der Nachkriegszeit so besonders wichtig?
Die Kulturbauten wurden in dieser Zeit tatsächlich ja als ein Experimentierfeld verstanden, mit Kultur, mit Kunst auch jetzt eine neue Gesellschaft aufzubauen. Da ist vielleicht ganz typisch die Geschichte des Museums am Ostwalls in Dortmund, was vorher ein Kunst- und Gewerbemuseum war und was dann die Museumsdirektorin Leonie Reigers bewusst als ein Museum für moderne Kunst hat wieder auferstehen lassen, hat umbauen lassen. Aber das alte Gebäude gibt es eben noch. Und sie hat eben diese Kunst gezeigt, die gerade von den Nazis verfilmt worden war. Und hat viel Internationales gebracht, hat mit dem Dokumentarleiter zusammengearbeitet. Das ist hier direkt nach dem Krieg in Dortmund entstanden. Und wir sind glücklich, dass wir heute mit dem Baukunstarchiv in diesem Haus sein können.
Das war die inhaltlichen Ambitionen. Verkörpern die Bauten das dann auch in der Architektur, in der Baukunst?
Da gibt es, man kann fast sagen, wie immer in der Architektur, unterschiedliche Richtungen. Also in Essen zum Beispiel das Grillo-Theater noch aus dem späten 19. Jahrhundert, das wurde in so einem ganz strengen, monumentalen Stil gleich nach dem Krieg wieder aufgebaut. Und dann haben sie aber auch Bauten, eben wie das Musiktheater im Revier von Werner Runau, was ganz bewusst die internationale Moderne, das was aus Amerika dann zu der Zeit kam, aufgenommen hat, mit Künstlern aus Frankreich, Yves Klein, versucht hat, ein ganz neues Bild zu schaffen und eben ja dieses sensationelle, riesige Schaufenster zur Stadt hat, wo eben die Stadtgesellschaft von Theater aus quasi wie auf der Bühne auch wieder wahrgenommen werden kann. Wir haben bei unseren Forschungen gemerkt, dass es wahrscheinlich die Großstadtregion mit den meisten Kulturbauten weltweit ist. Mhm. Wenn man einfach mal schaut, wie viele Opernhäuser es hier für die 5 Millionen gibt, das ist eben mehr als für die 3 Millionen in Berlin und mehr als in London oder auch in Paris. Und das ist schon erstaunlich. Also was Kultur angeht, sind wir hier längst Metropole.
Häufig gibt es ja erstmal auch Zoff um neue Kulturbauten. Wie war das im Ruhrgebiet? Gab es da auch Skandale oder wurden diese Bauten eigentlich überwiegend positiv aufgenommen?
Skandale in dem Sinn, dass man sich über die Bauten, ihre Form und so weiter aufgeregt hätte, gab es eigentlich fast gar nicht. Das ist eines der spannenden Dinge. Also auch die Neubauten nach dem Zweiten Weltkrieg, eben auch manchmal mit ja, avantgardistischen, gewagten Formen, sind hier eigentlich ganz sag mal, locker aufgenommen worden. Und das hat so ein bisschen auch mit der Historie des Ruhrgebiets zu tun. Das Ruhrgebiet hat keine alten Residenzstädte. Wenn Sie dran denken, wo Opernhäuser, wo Museen sonst stehen, das ist aus den Residenzen hervorgegangen und hat dementsprechend keine höfische Gesellschaft, schon gar nicht. Und auch die bürgerliche Gesellschaft, die sich hier auch mit der Industriezeit schon gebildet hat, ist eigentlich durchaus eine experimentierfreudige. Also Skandale in dem Sinn, dass man sagt, oh, das gefällt uns gar nicht, hat es hier fast nicht gegeben.
Ich habe so den Eindruck, diese ganzen Industriebauten und die umgewidmeten Zechen und all das, was so in den letzten Jahren sehr stark hochkam im Ruhrgebiet, hat den klassischen Bauten inzwischen so ein bisschen den Rang abgelaufen. Täuscht das?
Ich würde sagen, von innen gesehen, also ich wohne jetzt schon längere Zeit hier in Dortmund, täuscht es ein bisschen. Also sie sind in der Außendarstellung, in der Außenwahrnehmung sehr wichtig und das ist ja auch eine echte Besonderheit. Also das unterscheidet ja die Städte des Ruhrgebiets von, was weiß ich, den klassischen Metropolen, auch ja, Hamburg, München, dass es eben diese Industriegebäude gibt, die man umnutzen konnte und die man zum Glück auch umgenutzt hat. Also Zeche Zollverein mit seinen vielen Museen ist ja das größte Aushängeschild. Aber das Spannende ist, dass diese umgenutzten Industriebauten doch meistens, ich sag mal, zwischen den Städten liegen oder man würde auch sagen am Rand der jeweiligen Städte. Und umgekehrt haben die Städte des Ruhrgebiets eigentlich ganz klassisch, wie das andere Großstädte auch haben, ihre Hauptkulturinstitutionen im Theater, Oper, Museum doch im Stadtkern liegen und dort sind die auch stadtbildprägend.
Gab es denn auch Kulturbauten, die den Veränderungen, und das Ruhrgebiet hat sich ja auch strukturell stark verändert, Bauten, die diesen Veränderungen nicht standgehalten haben, die man abgerissen hat?
Dass man Kulturbauten einfach so abgerissen hat, ist letztlich dann doch selten vorgekommen. Es sind natürlich einige im Krieg zerstört worden und nicht wieder aufgebaut worden. Was weiß ich, Gelsenkirchen hatte mal eine Stadthalle, da ist dann, wie gesagt, ein völlig neues Musiktheater gekommen. Oftmals hat man aber umgebaut und umgenutzt. Also was weiß ich, in Dortmund zum Beispiel, da gab es 1901 bis 4 eigentlich das erste Jugendstiltheater in Deutschland. Also wenn das heute noch wäre, wäre das ein richtiges Highlight in der Stadt, ein richtiger Magnet. Und das war nur leicht zerstört. Das hat man nach dem Krieg beispielsweise abgerissen und hat den Bühnenturm für das heutige, durchaus auch bemerkenswerte Opernhaus wiederverwendet. Aber dass man Kulturbauten einfach so hat verschwinden lassen, das wäre beinahe vor ein paar Jahren mit dem Alten Museum am Ostwall passiert. Aber da ist es uns zum Glück gelungen, das für das Baukunstarchiv NRW zu retten.
Mhm. Architektonisch gibt es eine große Vielfalt bei den Kulturbauten. Das spiegelt Ihr Katalog, das spiegelt die Ausstellung. Welche finden Sie, wenn Sie jetzt ein persönliches Highlight nennen könnten, baukünstlerisch besonders interessant, vielleicht sogar ein Grund, ins Ruhrgebiet zu reisen, wenn wir denn wieder reisen dürfen?
Also mein Lieblingsbau hatte ich ja schon genannt, das zerstörte Jugendstiltheater von Martin Dürfer in Dortmund. Das können wir nun nicht mehr sehen. Natürlich ist ein Highlight von Alvar Aalto das Musiktheater in Essen. Ich finde aber auch sehr spannend ebenfalls in Essen das sehr strenge wieder aufgebaute Grillo-Theater, wo man an den Seiten eben noch den Historismus des späten 19. Jahrhunderts sieht. Ja, und auch so ein klassisch moderner Bau nach Mies Vorbild wie das Lehmbruck-Museum in Duisburg ist natürlich ein wunderbarer Bau.
Und trotzdem ist der Titel Und sowas steht in Gelsenkirchen. Der Katalog zur derzeit geschlossenen Ausstellung im Essener Folkwang Museum ist im Kettler Verlag erschienen, kostet 42 Euro. Wolfgang Sonne ist einer der Herausgeber und ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Sonne.
Ja, vielen Dank. Ihnen auch.